Auch ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn, wünsche allen Gottes reichen Segen von Herzen. Wir erwarten, dass Gott uns segnet, dass er mit uns sein wird, dass er zu uns reden wird, wie wir wohl zum Teil mitgesungen haben. Und wir hoffen auch, dass wir einen kurzen Überblick heute und auch morgen von den letzten 20 Jahren geben können, von dem, was Gott getan hat. Wir sind froh, dass ihr alle kommen konntet, besonders all unsere Nachbarn. Wir heißen euch besonders willkommen. Es sind viele Grüße per Telefon und auch Segenswünsche durch Telegramm geschickt worden. Viele denken an uns, an diesen beiden Tagen in besonderer Weise. Denn das Wort des Herrn ist ja doch bis an die Enden der Erde gedrungen. Es ist nicht verborgen geblieben, was Gott getan hat. Viele hätten kommen wollen, oder Marco Wuri rief noch an, lässt alle grüßen, oder Lackner rief an, lässt alle grüßen. Ich hatte es mir versucht zu notieren und aufzuschreiben. In jedem Fall haben viele ihre Grüße noch an alle gerichtet und die möchte ich hiermit abgegeben haben. Wenn es euch so geht wie mir, dann ist Dankbarkeit in unseren Herzen. Amen. Dankbarkeit für das, was Gott getan hat. Aber ich meine, wir müssten noch einen Vers und den Chorus dazu gemeinsam singen. Sie kommen von Ost und West, sie kommen von Süd und Nord. Sie sitzen beim Mahl im himmlischen Saal und hören des Heilands Wort. Sie sehen sein Antlitz hold, sie trinken nun Seligkeit, singen Jubellieder dort in alle Ewigkeit. Und speziell den Chorus, sie kommen von stürmischer Flut, sie kommen von dornigem Pfad, sie kommen vom Berg, sie kommen vom Tal, zum Ort, wo die Seele ruht. Sie tragen das Hochzeitskleid, sie treffen den Bräutigam, der sie einst mit Blut erkauft, am harten Kreuzesstamm. Das ist das Zentrum unserer Verkündigung, Jesus Christus, der Gekreuzigte. Sie kommen von Ost und West, ist wohl in allen Sprachen bekannt. So wird es sein, am Ende dessen, was Gott jetzt tut, wird das Schauen des Bräutigams stehen. Die Braut wird ihn schauen. Davon sind wir überzeugt, weil es Gottes Wort ist. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Da mögen Himmel brennen und Berge schwinden. Wer das sucht, wird finden. Gottes Wort bleibt ewig wahr. Wir sind froh, dass er uns gesucht, dass er uns gefunden hat, dass wir sein Eigentum sein dürfen. Wir sind auch darüber froh, dass er uns die Augen geöffnet hat, dass wir die Wunder in seinem Wort sehen, die Wunder der Verheißungen und ihre Erfüllungen. Die Wunder, die Gott getan hat, werden diejenigen sehen, für die sie bestimmt sind. Denn es gibt Menschen, die haben Augen und sehen nicht, haben Ohren und hören nicht. Dann gibt es andere, denen hat Gott die Augen gesalbt, die Ohren aufgetan, das Herz geöffnet, damit sie hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir schauen heute oder in diesen Tagen auf 20 Jahre zurück, die sehr schnell vergangen sind. Auf 20 Jahre, in denen Gott Großes getan hat. Ich erinnere mich noch sehr gut, besonders an die Nachbarländer, in die wir seinerzeit zum ersten Mal mit dem Wort gegangen sind, dann einzelne Stationen, auch in unserem Lande. Ich denke an den Karhof, ich denke an mancherlei Dinge zurück, ich denke an die Schweiz, ich denke an Österreich, ich denke an Belgien, an Brüssel, an Paris, an Lyon, denke an viele Städte, denke genauso gut an Osteuropa. Unter allen Umständen haben wir das Wort des Herrn, das uns groß geworden ist, getragen. Und mit Sicherheit wird eine große Ernte eingebracht werden. Ich bin der völligen Überzeugung, dass die Ernte noch draußen steht. Mir ist groß geworden, dass der Herr unserem geliebten Bruder Branham etwa 20 Jahre gegeben hat, um zu wirken, zu predigen und uns das zu sagen, was wir wissen sollten. Jetzt haben wir etwa 20 Jahre gehabt, zu übersetzen und die Predigten in den verschiedenen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Wir stehen jetzt vor der großen Frage, was kommt als nächstes? Ich wünsche mir eigentlich keine 20 Jahre mehr. Ich wünschte, sagen zu können, und ich sage es auch von Herzen, komme bald, Herr Jesus. Aber ich wäre nicht böse, wenn der Herr uns einige Jahre des wirklichen Segens schenken würde, das wäre mir recht. Kommen wird er sowieso zu dem festgesetzten Zeitpunkt. Darauf hat keiner von uns Einfluss. Aber freuen würden wir uns alle, wenn er uns noch eine kurze Zeit der besonderen Segnungen schenken würde. Eine Zeit, in der wir ein Herz und eine Seele sind, wo wir alle Kinderkrankheiten abgelegt, auskuriert, überstanden hätten. Eine Zeit, wo jeder jeden so nimmt, wie er ist, sich an keinem mehr stößt und wir alle vorwärts gehen können. Und so wie am Anfang, ein Herz und eine Seele sein können, dass Gott sein Wort bestätigt. Und es gehört einfach dazu. Und ich glaube, dass es kommen wird. Die Zeit der göttlichen Bestätigung ist da. Wir brauchen sie nicht, um zu glauben. Wir glauben sowieso. Wir glauben Gott. Und wir glauben sein Wort. Für uns ist das Wort schon längst bestätigt. Es braucht nicht erst bestätigt zu werden. Aber wenn wir möchten oder wenn Gott es vorhat, noch andere hinzuzuführen, dann ist das eine große Hilfe. Die größte Hilfe, die Gott uns angedeihen lassen kann in der Verkündigung seines Wortes, ist, dass er sein Wort, das wir verkündigen, durch mächtige Wunder und Zeichen bestätigt. Das ist eine große Unterstützung. Es ist nicht die Sache selber, aber eine große Unterstützung der Sache Gottes, indem der Herr selber für das Wort seiner Gnade Zeugnis ablegt und es bestätigt. Wir sind ja das Resultat des Wortes. Wir sind ein Teil des Wortes geworden. Und daraufhin zielte ja die Verkündigung Bruder Brenhims, dass die Gemeinde aus allem herausgenommen wird, was sie von Gott trennt, und dass sie in völliger Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort gebracht wird. Ich habe es wohl gestern oder vorgestern gesagt, ein Mensch, der mit Gott nicht übereinstimmt, braucht gar nicht zu beten, denn Gott hört nicht auf ihn. Wir müssen mit Gott übereinstimmen. Und das kann nur sein, wenn wir mit seinem Worte übereinstimmen. Stimmen wir mit seinem Worte überein, dann stimmen wir auch untereinander überein. Und dann sind wir ein Herz und eine Seele. Und dann kann Gott sein Wort bestätigen, wie er es verheißen hat. Wie schon gesagt, ich denke im Laufe dieser Tage an viele Begebenheiten zurück. Ich habe meine erste Missionsreise schon 1964 nach Indien gemacht, noch zu Lebzeiten Bruder Brenhims. Und dann kam ja dieser große, entscheidende Tag im April 1966, als Bruder Brenhim, ja, ich wollte eben sagen, beerdigt wurde, aber ja nur sein Leib, seine Hütte. Er ist ja in der Herrlichkeit. Gläubige sterben ja nicht, sie wechseln nur ihren Wohnsitz, sie haben ewiges Leben. Sie siedeln nur aus der Zeit in die Ewigkeit hinüber. Aber es war schon ein besonderer Tag. Und wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, besondere Tage in unserem Leben, besondere Tage in der Heilsgeschichte, besondere Tage, an die wir zurückdenken. Und das war auch ein ganz besonderer Tag. Für alle, die wir Bruder Brenhim geliebt haben, war ja eine Welt zusammengebrochen. Und wenn der Herr nicht Weisung gegeben hätte im Voraus, dann hätte wirklich kein Mensch gewusst, wie es weitergehen soll. Das hat man miterleben müssen an Ort und Stelle, um sich darüber ein Bild machen zu können. Aber Gott hatte es so gefügt, dass ich bei der Beerdigung dabei sein durfte. Ich sah, wie der Sarg hinuntergelassen wurde in die Gruft. Aber am gleichen Tage, ich habe es schon geschrieben, ihr werdet es nachlesen können, noch am gleichen Tage wandelten sich die Tränen und das tiefe Leid in eine Geborgenheit und Gewissheit. Ehe die Sonne desselben Tages unterging, sprach es in meinem Herzen, die Zeit, die Speise auszuteilen, ist gekommen. Und vor meinen geistlichen Augen entfaltete sich ein Bild dessen, was geschehen würde. Und so habe ich in Eile noch mit einigen Brüdern gesprochen und ihnen dann gesagt, was der Herr im Voraus verheißen, was er geredet und was jetzt werden sollte. Ich habe da den Satz reingeschrieben, ohne mich hätte es keine Verbreitung der Endzeitbotschaft gegeben, wie es ohne Bruder Brenhim gar keine Endzeitbotschaft geben würde. Und ja, du sagst Amen, Hermann Knigge, aber es ist eine harte Sache, aber die reine Wahrheit. Gott hat tatsächlich für alles Sorge getragen. Es war nicht unser Planen, wir haben ja den Plan Gottes selber nicht gewusst. Hätte er ihn nicht geoffenbart, wüssten wir ihn heute noch nicht. Aber ich glaube, wenn auch ihr auf die vergangenen Jahre zurückschaut, dann könnt auch ihr bezeugen, dass der Geist Gottes uns tiefer in das Wort hineingeführt hat, die Zusammenhänge verklärt hat, dass wir heute mehr sehen, als wir vor 10 oder 20 Jahren gesehen haben. Und wenn der Herr uns noch eine Zeit geben wird, dann werden wir dasselbe sagen können. Aber ich war direkt dafür verantwortlich, dass die Predigten Bruder Brennhams überhaupt gedruckt wurden. Es wäre nicht eine einzige Predigt gedruckt worden, wenn es einen Bruder Frank nicht gegeben hätte. Ich bin nicht eher von Jeffersonville losgefahren, bis Bruder Borders mir versprochen hatte, dass er die Predigten Bruder Brennhams drucken wird, weil ich wusste, dass wir sie als Vorlage für unsere Übersetzungen haben müssen. Und die erste Predigt kam genau ein Jahr später heraus. Die letzte, die Bruder Brennhams gehalten hat, das Abendmahl vom 12.12.65. Und so habe ich tatsächlich nach der Fügung und Vorherbestimmung Gottes einen Anteil an dem heilsgeschichtlichen Tun des Herrn in dieser Generation. Ich habe eben schon gesagt, ausgesucht habe ich es mir nicht. Eine göttliche Berufung, ein Dienst kommt aus heiterem Himmel, ohne dass es ein Mensch weiß, plötzlich ist es da. Wenn ich nun auf diese Jahre zurückschaue, es ging tatsächlich über Höhen und durch Tiefen, durch Verstandensein und durch Missverständnisse. Bruder Ross hat ein Wort gelesen, das nicht besser passen würde zu dem Anlass. Wir haben es hier alle mitgelesen. Im Wort der Wahrheit, ich beziehe mich wieder auf 2. Korinther 6, das gelesene Wort von Vers 7, im Wort der Wahrheit durch die Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, unter Ehre und Schande, bei übler und guter Nachrede, als wären wir Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch wohlbekannt, als die Sterbenden und seht, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht zu Tode gepeinigt, als die Leidtragenden, aber doch alle Zeit fröhlichen, als Bettler, die aber viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Ich möchte ein solcher Bettler sein, der viele reich macht. Amen. Das wäre eine gute Sache, wenn Gott uns dazu auch noch bestimmen könnte, als Bettler irdisch, die aber geistlich viele reich machen können. Unsere teure Schwester aus Saarbrücken legte heute ein so wunderbares Zeugnis ab. Vor 25 Jahren hatte sie das Lied gehört, so wie ich bin, so muss es sein. Und es hatte sie angesprochen. Und erst jetzt hat sie zum Herrn gefunden und ist so froh, so dankbar. Es sind nicht nur Menschen aus Gemeinden hinzugekommen, die bereits gläubig waren, sondern auch Menschen, die vorher noch nicht gläubig gewesen sind, sind gerettet worden, haben Vergebung, Gnade und Heil erfahren und sind so der Gemeinde des lebendigen Gottes hinzugefügt worden. Es sind, wie schon vorher gesagt, viele, viele Zeugnisse, die gegeben werden könnten von dem, was Gott getan hat. Aber wir als Menschen denken natürlich, wenn Gott einen sendet, dann steht der über allem, dann ist das ein halber Gott. Nein, selbst die Propheten, die Götter genannt wurden, waren alles nur Menschen wie du und ich. Sie hatten ihre Ups und Downs, ihre Auf und Ups, aber Gott war mit ihnen. Und worum ging es letztendlich? Um einen großen Propheten? Nein, es ging um den großen Gott, der seinen großen Heilsplan seinem Volke kundgetan hat. Es waren Träger der göttlichen Verheißung. Sie waren nicht das Wort. Sie waren Träger des Wortes. Das Wort selber ist der Herr. Denn das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Natürlich hat ein jeder, der das Wort empfing, auch Anteil an dem Wort gehabt. Und das Gleiche trifft auf unsere Zeit zu. Wir werden das noch genauer betrachten müssen, um zu begreifen, dass wir nicht nur Zuschauer sind, sondern Teilhaber dessen, was Gott jetzt tut. Dass auch wir Verheißungen für unsere Zeit haben, die ihre Erfüllung an uns und durch uns finden werden, ja finden müssen, denn die Schrift kann nicht gebrochen werden. Gott wird bis ans Ende über seinem Worte wachen und es zur rechten Zeit immer wieder erfüllen. Also freuen wir uns über alle aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, die der Herr schon herausgerufen hat. Und wir freuen uns noch über alle, die er herausrufen wird. Ich habe es vorhin gesagt, Gott hatte eine Zeitspanne, um all die Predigten zur Verfügung zu stellen. Es war eine Zeitspanne, um diese Predigten in die verschiedensten Sprachen zu übersetzen. Und möge es jetzt dem Herrn gefallen, uns alle zu gebrauchen, damit die Ernte eingebracht werden kann. Ich weiß nicht, wie ihr denkt. Das ist auch unwichtig, wie wir alle denken. Wichtig ist, dass wir mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen. Das ist ganz wichtig. Und dass wir beginnen, die Gedanken Gottes zu denken. Die sind nämlich viel höher als unsere Gedanken, wie seine Wege höher sind als unsere Wege. Gott hat Mose seine Wege wissen lassen und den Kindern Israels sein tun. Gott ist heute derselbe. Er hat uns seine Wege mit seinem Volke wissen lassen. Wir wissen, dass wir in der Endzeit leben, dass die Wiederkunft des Herrn nahe bevorsteht. Wir wissen um die Verheißungsworte für unsere Tage, um die Erfüllung der verschiedensten Bibelstellen, die wir nachlesen können. Wie schön, dass alles, was Gott tut, kontrollierbar ist. Es ist überschaubar. Man kann die Heilige Schrift durchforschen und feststellen, ob es sich also verhält. Und wenn man dann diese Antwort Gottes im Worte Gottes finden kann, dann steht man auf Felsen. Dann können Stürme kommen und die Winde wehen. Da geschieht gar nichts. Man bleibt stehen nach dem Wort des Herrn, wie der kluge Mann, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Als der Platzregen kam und die Winde wehten und an das Haus stießen, blieb es stehen, weil es auf Felsengrund gebaut wurde. Jesus Christus ist der Fels des Heils. Amen. Paulus schreibt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der schon gelegt worden ist. Und das ist Christus. Petrus schreibt, dass die Ungläubigen sich im Ungehorsam gegen das Wort an ihm stoßen. Für die Ungläubigen ist er ein Stein des Anstoßes und ein Felsen des Ärgernisses geworden. Für die Gläubigen der Fels des Heils und der kostbare Eckstein, der auserwählte Eckstein, auf den die Gemeinde gegründet worden ist. Und deshalb werden sie die Pforten der Hölle nicht überwältigen. Auch wenn wir manchmal kleinmütig sind, das geben wir auch zu. Eins aber wissen wir in der Tiefe unserer Herzen, dass Gott sein angefangenes Werk majestätisch in Kraft und Herrlichkeit vollenden wird. Amen. Nicht in einer Niederlage, sondern in dem größten Sieg aller Zeiten. Wir, die wir manche Niederlagen zu verzeichnen haben, finden es schwer, daran zu glauben. Aber Gott können wir immer noch glauben, trotz eigener Versagen. Amen. Hätte Gott versagt, das wäre natürlich anders, aber Gott kann nicht versagen. Gott ist Gott. Er bleibt treu in alle Ewigkeiten. Und unsere Untreue, unsere Versagen können Gottes Treue nicht aufheben. Er bleibt dennoch treu und das bis ans Ende. Also nochmals möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich mich freue, mit euch diese Tage hier zu erleben. Unsere Freunde aus der Schweiz, unsere Freunde aus Österreich, unsere Freunde von überall und nicht nur unsere, sondern Freunde Gottes. Denn was lesen wir von Abraham? Er war ein Freund Gottes. Was lesen wir in Johannes 15? Ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich zu tun vorhabe. Er nennt uns nicht mehr Knechte, nicht mehr Fremdlinge, sondern Freunde, Hausgenossen unseres Gottes in diesen Tagen. Wir sind das Volk des Herrn in dieser Zeit. Glaubt ihr das? Amen. Hundertprozentig. Aus Gnaden sind wir das Volk Gottes in dieser Zeit. Menschen, die die Erlösung durch das Blut des Lammes erlebt haben. Menschen, die sich korrigieren und zurechtbringen ließen, die nicht ausgeschlagen haben, die nicht sagten, ach, das ist falsch und so weiter. Ihr wisst ja, in den Tagen des Herrn war es ähnlich. Als Johannes auftrat und dann auch Jesus und später die Apostel, die etablierten Religionen waren alle dagegen und haben ihr Möglichstes getan, um das Werk Gottes zu hindern. Bis auf einen Saulus von Tarsus, der es für nötig hielt, die Gemeinde Gottes so zu verfolgen, in der Meinung, er tut Gott einen Dienst. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Menschen mit einer solch religiösen Verblendung geben kann, dass sie großes Unheil anrichten, Menschen verfolgen und dann noch meinen, sie tun Gott einen Dienst. Auf die letzten Tage bezogen, sagt unser Herr, dass die Zeit kommen wird, wo einer den anderen zum Tode überantworten wird, ein Bruder den anderen, und meinen, er habe Gott einen Dienst getan. Wie dankbar können wir sein, dass wir trotz aller Verwirrung eine klare Unterscheidung des Geistes haben dürfen. Und der Geist unterscheidet nicht willkürlich, er unterscheidet immer nach dem göttlichen Maßstab. Und der göttliche Maßstab ist das Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Amen. Es gibt genügend Menschen, die haben immer schön unterschieden. Alles, was mit ihrem Konzept übereinstimmte, war richtig und das, was nicht damit übereinstimmte, war falsch. Das war so die Gabe der Unterscheidung, die man während vieler Jahre gekannt hat. Heute ist das anders. Gott allein behält Recht. Amen. Und alle anderen haben sich darunter zu beugen und haben ihm Recht zu geben. Niemand muss meinen, dass Gott uns Recht geben kann. Nein, wir geben ihm Recht, indem wir sein Wort akzeptieren. Wir nehmen es an, er hat's gesprochen. Es ist verbindlich für uns. Lasst uns nun einige Schriftstellen lesen und dann möchten wir heute Abend tatsächlich im Glauben für solche beten, die dringend Gebet nötig haben und die auch speziell gekommen sind, um für sich beten zu lassen. Ich möchte mit Epheser Kapitel 1 beginnen. Epheser Kapitel 1, da schreibt Paulus Folgendes. Epheser Kapitel 1 von Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Soweit dieses teure Wort. Er hat uns, so lesen wir hier, das Geheimnis seines Willens kundgetan nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Gott hat sich einen Plan gesetzt, ein Vorhaben hat Gott, und das führt er aus. Und es heißt hier, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Nicht, wenn wir sagen, jetzt ist es soweit, sondern wenn der göttliche Ratschluss in seiner Entwicklung da angekommen ist, wo Gott gewisse Dinge zu tun vorhat, dann werden sie geschehen. Kein Mensch hat darauf Einfluss, aber wir alle können Anteil daran haben. Stellt euch vor, was das gäbe, wenn wir auf den Ratschluss Gottes, auf die Zeiteinteilung, wann was geschehen müsste, Einfluss nehmen könnten. Du liebe Zeit, dann wünschte jeder etwas anderes. Und was wäre dann? Ein heilloses Durcheinander. Kein Mensch hat einen Einfluss darauf. Das ist ja alles in den Händen Gottes, in seiner wunderbaren, ewigen Planung. Aber wir dürfen alle Anteil an dem haben und uns dem göttlichen Einfluss der Auswirkung stellen. Denn alles, was Gott tut, hat ja eine Wirkung, hinterlässt eine Wirkung bei denen, die es mitgehört und miterlebt haben. Für uns alle ist doch Gottes Wort nicht mehr eine Sache, die wir nur lesen und die hier irgendwie im Buch geschrieben steht. Für uns ist doch Gottes Wort Geist und Leben, stimmt's?
Amen.
Für uns ist Gottes Wort Geist und Leben, geistliche Speise, ist es uns geworden. Also, Gott wird nach seinem freien Willen alles, was er sich vorgenommen hat, gemäß seinem Ratschluss zur Ausführung bringen. Sobald die Zeiten, steht hier, zum Vollmaß der Entwicklung, der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Alle, die an der göttlichen Heilsgeschichte Anteil hatten, wurden entsprechend der göttlichen Entwicklung schön geordnet nach Zeit und Auftrag in das Heilsgeschehen eingefügt. Genauso ist es in unseren Tagen. Ich möchte euch das mal vorlesen, wie es von Johannes dem Täufer steht, aus Lukas, dem dritten Kapitel, Lukas Kapitel 3, hier steht von Vers 2 bis 6. Lukas 3, von Vers 2 bis 6. Zur Zeit des Hohenpriesters Hannas und Kaiphas, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Er durchzog also die ganze Gegend am Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie im Buche der Aussprüche des Propheten Jesaja geschrieben steht, eine Stimme ruft laut in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm seine Pfade, alle Vertiefungen sollen ausgefüllt und alle Berge und Hügel geebnet werden. Was krumm ist, soll gerade, und was uneben ist, soll zu glattem Wege werden. Und die gesamte Menschheit soll das Heil Gottes sehen.
Amen.
So hat es begonnen, wo der Russ las aus 2. Korinther 6 von dem Tag des Heils. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Als die Zeit gekommen war, entsprechend der göttlichen Entwicklung, erging das Wort Gottes an Johannes. Und schon trat ein Mann von Gott gesandt auf mit der göttlichen Botschaft für jene Zeit. Und er war's, der sagen konnte, wer die Braut hat, das ist der Bräutigam. Aber der Freund des Bräutigams hört den Jubelruf der Braut. Und diese, meine Freude, ist nun vollkommen geworden. Also, als die Entwicklung so weit fortgeschritten war, wachte Gott über seinem Wort, um es zu erfüllen. Johannes brauchte sich keine Sorgen zu machen. Das Wort Gottes erging an ihn und erst danach trat er auf. Berufen und zu der Aufgabe bestimmt war er von Kindesbeinen an. Ihr wisst das ja, ihr habt es alle gelesen, die Verheißung erging an Zacharias, als er rechts neben dem Brandopferaltar stand. Nun aber war die Einsetzung in den Dienst gekommen. Die göttliche Entwicklung war fortgeschritten und so trat ein Mann von Gott gesandt auf, durchzog die ganze Gegend und predigte die Taufe der Buße. Dann in Vers 4, was wir immer wieder hervorheben, hier steht, wie im Buche der Aussprüche des Propheten Jesaja geschrieben steht. Nicht wie jemand wollte oder dachte oder deutete, sondern wie geschrieben steht. Uns ist groß geworden, dass Gott zuerst sein Wort sendet und seine Verheißung in seinem Volke wissen lässt und dann der Glaube in uns göttliche Realität wird an das von ihm im Begriff zu verwirklichende Wort und dann setzt unser Glaube ein. Und wir sehen erst dann die Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat. Auch diesen Gedanken haben wir betrachtet, dass wahrer Glaube keine Überlegungssache ist. Wahrer Glaube an den wahren Gott ist immer verbunden und im Zusammenhang mit dem Wort der göttlichen Verheißung. Ihr könnt die ganze Bibel durchlesen, es sei denn, dass eine Verheißung aus dem Munde Gottes ergangen war, sonst hätte niemand gewusst, was er glauben soll. Menschen, die Gott vertrauen, glauben ja nicht nur irgendetwas. Sie glauben Gottes Wort mit gesamter Prophetie und mit allen darin stehenden Verheißungen. Von unserem Herrn steht dann gleich in Lukas Kapitel 4 von Vers 17 geschrieben, da reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Und als er das Buch aufrollte, traf er auf die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht über mir, weil er mich gesalbt hat, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und den Blinden die Verleihung des Augenlichts zu verkünden, die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Amen. Welch ein wunderbarer Tag, welch eine Stunde, der Prophet Jesaja wird unserem Herrn gereicht und er liest, es heißt hier so schön, er schlug auf. Was hätte er anders aufschlagen können, als die Stelle, die doch an dem Tage auf ihn zutraf? Welch eine Stelle hätte er sonst aufschlagen sollen in den 66 Kapiteln? Doch gewiss, gerade die Stelle, das Kapitel und die Verse, die auf ihn, auf seinen Dienst zutrafen. Alles wunderbar von Gott in vollkommener Weise geordnet. Und wir alle, die wir ihm Glauben geschenkt haben und ihn lieben, möchten uns von Herzen in diese von Gott geordnete heilsgeschichtliche Entwicklung einfügen lassen, damit er sein Werk zum Abschluss bringen kann. Ich lese euch das Wort aus dem Propheten Jesaja. Es ist euch allen bekannt. Hier steht geschrieben in Kapitel 61 von Vers 1 und dann auch Vers 2. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich ja gesandt, um die, welche gebrochenen Herzen sind, zu verbinden, den Gefangenen die Freilassung zu verkünden und den Gebundenen die Entfesselung, ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen, um allen Trauernden Trost zu bringen. Welch ein wunderbares Wort. So stand's über 800 Jahre im Propheten geschrieben. Plötzlich war das Wort Realität. Der Geist Gottes kam über Jesus Christus, unseren Herrn. Ihr habt es ja sicher alle in der Versuchungsgeschichte gelesen. Direkt nach seiner Taufe oder bei der Taufe kam der Geist Gottes über ihn. Und dann ging es durch die Versuchung hindurch. Und dann heißt es hier, wie gelesen, in Lukas 4 von Vers 14, Jesus kehrte dann in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Umgebung. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und danach steht dann das, was wir gelesen haben, dass er dort in der Synagoge aus dem Propheten Jesaja las. Worum geht es? Es geht um die Fortsetzung des Dienstes Jesu Christi. Es geht darum, dass dasselbe Evangelium mit der gleichen Auswirkung für alle, die es hören, gepredigt wird. Wir möchten jetzt eben zu diesem Teil hinübergenommen werden durch die Gnade Gottes. Belehrung haben wir empfangen. Ich glaube nicht, dass es eine Zeit gab, in der Gottes Wort so umfangreich, so übersichtlich, so gründlich geoffenbart und gelehrt wurde wie in dieser Generation. Wir müssen uns in die Lage versetzen, dass viele auch 1. Mose gelesen haben, meinetwegen Kapitel 3, ohne zu wissen, was wirklich geschehen war. Wie viele haben gelesen, ohne zu wissen, was sie lesen, ohne zu verstehen, was geschrieben war. Gott hat uns ein außergewöhnliches Vorrecht aus Gnaden geschenkt. Auch das habe ich schon wiederholt gesagt. Es könnten alle Propheten und Apostel unter den Zuhörern sitzen. Wir würden verkündigen, was wir verkündigt haben. Amen. Denn es ist die absolute und reine Wahrheit des Wortes Gottes. Wir haben nichts gedeutet, nichts hinweggetan und auch nichts hinzugefügt. Wir glauben, wie die Schrift gesagt hat. So wie wir nun in der Belehrung in das Wort hineingeführt wurden, so müssen wir jetzt als Gemeinde und wirklich als Gesamtgemeinde in Übereinstimmung, was die Auswirkung der Verheißungen betrifft, geführt werden. Wir müssen die Verheißungen, die gegeben wurden, ernst nehmen, denn sie sind der Gemeinde des lebendigen Gottes gegeben worden. Und das sagte Bruder Brenim einmal so schön einem Prediger, der zu ihm kam und ihm erklärte, dass die Zeit der Apostel mit all der Begleitung, der übernatürlichen Begleiterscheinungen vorbei sei. Und da sagt der Mann Gottes so ganz innig und von Herzen, ich werde dir zeigen, wo der Herr die Verheißungen gegeben hat und wie sie sich erfüllten. Und du zeige mir, wo er sie aufgehoben und als nichtig erklärt hat. Und das kann kein Mensch. Auch die Menschen nicht, die Gottes Wort nicht glauben können oder nicht glauben wollen. Aber es bleibt bestehen, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Das werde ich auch noch dann glauben, wenn ich nicht den Glauben habe, dass er sich als derselbe offenbart, dass es wahr ist. Denn es könnte ja sein, dass Gott verschiedene Dienste hat und irgendjemand den urplötzlich nimmt, der Glauben hat, damit auch die letzten Verheißungen ihre Erfüllung finden. Im Übrigen, meine ich, werden wir gemeinsam vorwärts gehen und dem Herrn zur Verfügung stehen. Die Schriftstelle, die Bruder Branham sehr oft erwähnt hat, beginnt zu meinem Herzen immer mehr zu reden. Und ich meine, es ist Zeit, dass wir darüber nachdenken. Nicht nur ich, sondern wir alle müssen uns Gott stellen. Vielleicht habe ich meinen Dienst so weit getan, dass Gott jetzt allgemein wirken und alle segnen und einsetzen und gebrauchen möchte. Im Johannesevangelium, im 14. Kapitel, im 12. Vers, steht folgende Verheißung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ja, er wird noch größere als diese vollbringen. Diese Verheißung steht nicht in der Einzahl, nicht auf irgendjemand speziell gemünzt, sondern tatsächlich, wer an mich glaubt, genau wie in Markus 16:16 steht, wer da glaubet und getauft wird. Hier steht, wer an mich glaubt. Und wir kommen hier zum Kern der Sache. Glauben kann an ihn wahrhaftig nur der, dem er sich geoffenbart hat, als der, der er wirklich ist. Versteht ihr das? Der wahre Glaube ist ja, wie wir nachlesen können, im Johannes 7, hier heißt es ja in Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht nur, wer an mich glaubt, sondern wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Und ich möchte euch gerade auf diesen Punkt doch ein wenig hinweisen, dass ihr begreift, wer diejenigen sind, die mit göttlicher Vollmacht und mit göttlichem Recht den Namen Jesus Christus so gebrauchen, damit durch sie die Kraft Gottes offenbar werde, wie sie durch Jesus Christus offenbar geworden ist. Und dazu ist notwendig, dass wir den genauen Zusammenhang erkennen, um den es hier im 14. Kapitel des Johannesevangeliums geht. Ich lese von Vers 8, Johannes 14, von Vers 8. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Da sagte Jesus zu ihm, so lange Zeit schon bin ich mit euch zusammen. Und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Werke, die Worte, die ich zu euch spreche oder rede, spreche nicht ich von mir selbst aus, nein, der Vater, der dauernd in mir ist, der tut seine Werke. Glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Hier müssen wir sehr sorgfältig lesen, wie ja bei allen Worten Gottes. Einmal ist hier die Rede, ich lese es noch einmal, und zwar im zweiten Teil des 10. Verses. Die Worte, die ich zu euch rede, spreche nicht ich von mir selbst aus, nein, der Vater, der dauernd in mir ist, er tut seine Werke. Hier sind zwei Dinge, die zusammengehören, nämlich der Dienst des gesprochenen Wortes, nämlich dass das, was geschehen soll und was Gott wirken möchte, ausgesprochen wird, und das andere sind dann die Werke, die das ausgesprochene Wort bestätigen. Haben wir das begriffen? Und dem geht voraus, dass wir erkennen, wer der Herr ist. Er ist nicht irgendjemand, er ist Gott, geoffenbart in Menschengestalt. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Der König aller Könige und der Herr aller Herren. Philippus bat ihn und sagte, zeige uns den Vater. Er sprach, so lange schon bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Nach dieser gewaltigen Offenbarung Jesu Christi kommt die Verheißung, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ja, er wird noch größere als diese vollbringen. Eine Fortsetzung der göttlichen Offenbarung, der göttlichen Vollmacht, der Verkündigung des Wortes, der Predigt des Evangeliums, aber auch eine Fortsetzung des Dienstes Jesu Christi, unseres Herrn, in seiner Gemeinde, die mit ihm und seinem Worte völlig übereinstimmt. Und es war notwendig, die Gemeinde in Übereinstimmung mit seinem Worte zu bringen, damit er das Wort, das wir aussprechen, aufgrund göttlicher Verheißungen, dann durch die Werke bestätigt werden kann. Hier lesen wir, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Eine Frage, steht nicht geschrieben, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist? Steht nicht geschrieben, dass er Wohnung in unseren Herzen durch den Glauben nehmen wollte? Also, so wie Gott in Christus war und sich hier auf Erden offenbaren konnte, in dem heiligen Leibe reden und wirken konnte, so hat Christus den Preis auf Golgatha bezahlt, um sich einen Leib zu erlösen, eine Eigentumsgemeinde zu schaffen, sie in seinem Blute und in seinem Worte zu reinigen und zu heiligen, damit er Lippen habe, durch die er reden, Hände, die aufgelegt werden können, dass Menschen auf Erden zu seiner Verfügung stehen, die er segnen und die er gebrauchen kann. So wie Bruder Brenhim von Gott gesetzt und gesegnet wurde, natürlich auch in gewaltiger Weise ist das Wort bestätigt worden. So muss es und so wird es in der Gesamtgemeinde jetzt am Ende sein. Und ich bin so weit, dass ich nicht mehr gerne länger warten möchte. Es scheint mir, als sei die Zeit gekommen, nicht nur darüber zu sprechen, sondern als Werke des gesprochenen Wortes soll geschehen, was damals geschah. Nicht leere Worte, volle Worte, die Gott dann auch bestätigt. Es wird im 13. Vers wie folgt noch untermauert. Denn ich gehe zum Vater, und alles, um was ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Also, zurück zum Glauben, zum Wort, zum Gebet und dann zu dem Mut, Gott bei seinem Wort zu nehmen, zu glauben, dass der Herr die Verheißungen, die er gegeben hat, auch erfüllen wird. Wenn wir heute Abend glauben können, dass wir dasselbe Evangelium haben und dass dieselbe Kraft Gottes noch heute zur Verfügung steht, dann müssen notgedrungen dieselben Werke als Bestätigung des Wortes offenbar werden. Dann müssen die Verlorenen gerettet, die Gebundenen befreit. Dann muss das alles, was damals geschah und der Herr auch bezeugte, was sein Dienst beinhaltet, dann muss eine Fortsetzung dieses Dienstes stattfinden. Es heißt hier, wie wir gelesen haben, der Geist Gottes des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe. Also, die Salbung gehört dazu. Auch das haben wir immer wieder betont. Es sind zweierlei. Christus ist ja durch den Geist gezeugt worden. Das wissen wir alle, denn so steht es geschrieben, Heiliger Geist wird über dich kommen. Und dann auch in Matthäus 1 steht, dass von dir geboren werden soll, ist vom Heiligen Geist. Er war also vom Geist gezeugt, aber am Tage seiner Taufe kam der Geist über ihn. Nicht nur aus dem Geiste gezeugt und geboren, sondern mit demselben Geist bevollmächtigt, ausgerüstet. Und jetzt war er nicht nur Geist gezeugt, jetzt konnte er sagen, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Zeugung und Salbung, Geburt und Ausrüstung sind zwei grundverschiedene Dinge. Das eine ist die Zeugung durch den Geist, das andere die Salbung und Ausrüstung mit dem Geist. So ist es auch mit uns. Wir werden durch das Wort der Wahrheit, durch den Geist Gottes gezeugt, also wiedergeboren und werden so zu Söhnen und Töchtern Gottes. Dann aber soll auf diese wiedergeborenen Söhne und Töchter Gottes dieselbe Salbung herunterkommen als Ausrüstung zum Dienst für die mannigfaltigen Aufgaben, die der Gemeinde gestellt worden sind. Natürlich sind wir Gottes Kinder, sofern wir die Wiedergeburt erlebt haben. Jesus Christus wurde nicht erst Sohn Gottes mit der Salbung, die über ihn kam. Er ist als Sohn Gottes gezeugt und geboren worden. Nach dem Wort der Schrift, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nicht du bist mein Sohn, heute habe ich dich gesalbt, sondern du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und im gleichen Psalm steht, im Psalm 2 übrigens, fordere von mir die Heiden zum Erbe und ich gebe dir die Enden der Erde. Alles stand schon geschrieben. Alles hat auch seinen Platz. Nun müssen wir tatsächlich nach all der Belehrung daran glauben, dass Gott die Kraft des Geistes über uns ausgießt. Dass die Gebeine, die einzelnen Glieder, wie es der Prophet Hesekiel sah, zusammengefügt werden und auf ihre Füße treten. Der Prophet sah, wie sie herumlagen, sie waren da, aber noch nicht zusammengefügt. Paulus schreibt an die Korinther im 12. Kapitel, durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe zusammengefügt worden und mit einem Geist sind wir alle getränkt worden. Wir wollen das ganz klar aussprechen. Gottes Kindschaft haben wir empfangen, weil wir wiedergeboren wurden durch den Geist und durch das Wort. So haben wir es schon gesagt, so haben wir es auch erlebt. Jetzt möchten wir durch die Gnade unseres Gottes, dass diese lebendig machende Kraft, diese ausrüstende Kraft, diese Kraft Gottes, die nicht mehr in unserem Ermessen steht, sondern die Kraft Gottes, die uns Gott unterordnet, Gott zur Verfügung stellt, Gott weiht. Und Bruder Brenhim gebrauchte da den Vergleich mit den Gefäßen im Alten Testament. Die Gefäße wurden gereinigt und das war das erste Erlebnis. Aber dann wurden sie gefüllt und somit in den Dienst gestellt. Wir haben oft genug gesungen, nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Diese Kraft Gottes muss über die Gemeinde kommen, ehe dieselben Dinge geschehen können, die durch den Dienst Jesu geschahen und dann auch durch die Urgemeinde möglich geworden sind. Ihr wisst es alle, ob es unser Herr war oder ob es das Pfingsterlebnis war. Und ich spreche nicht davon, dass hier eine Pfingstgemeinde aufgemacht werden soll. Nein, ich spreche vom Heiligen Geist. Es ist ein großer Unterschied, ob wir auf Denominationen schauen, die sich biblische Formulierungen und Namen zugelegt haben, oder ob wir im Glauben mit der Kraft Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen, die sich durch die Gemeinde offenbaren möchte. Ehe das geschehen kann, müssen wir glauben, dass es notwendig ist. Wir müssen wissen, dass uns diese Verheißung im Worte Gottes gegeben wurde und dass wir mit Kraft ausgerüstet werden sollen. Vorher geht es nicht. Vorher sind es eigene Anstrengungen. Dann aber ist es der Arm Gottes, der sich bewegt. Und dann ist doch alles geölt. Ihr wisst, dass der Geist Gottes mit dem Öl verglichen wird. Dann hört alles auf, was noch schleift, was irgendwie nicht laufen möchte. Dann läuft alles, nämlich in dem Augenblick, wo das Öl des Geistes, die Kraftausrüstung Gottes in die Gemeinde hineinkommt. Und ich wünschte, dass es dem Herrn gelingen würde, uns allen vor Augen zu führen, dass Gott sich offenbaren möchte, dass die Verheißungen dafür gegeben sind und dass die Zeit in ihrer Entwicklung fortgeschritten ist und dass wir jetzt damit rechnen, dass er sich offenbaren möchte. Die Frage ist nur, ob wir gewillt sind, trotz aller Erlebnisse, die meinetwegen negativ gewesen sein mögen, oder trotz Erfahrungen, die uns ein wenig Mühe gemacht haben, ob wir dennoch bereit sind, so zu glauben, wie die Schrift gesagt hat, und mit der Ausrüstung der Kraft aus der Höhe zu rechnen. Nur dadurch wird es geschehen. Ich könnte es euch vorlesen aus dem Propheten Zacharia. Es ist zwar im Alten Testament, aber wir glauben an dieser Stelle an das gesamte Wort Gottes. Und hier steht geschrieben, auch wohlbemerkt in dem Zusammenhang mit dem Schlussstein, ihr wisst, die Verheißungen sind ja im prophetischen Wort alle ein wenig verschlüsselt und zerstreut wiedergegeben. Aber hier in Zacharia, dem 4. Kapitel, wird ja von Vers 1 bis 4 der goldene Leuchter gezeigt, die beiden Lampen oder die Lampen und die Gießröhren und dann auch die beiden Leuchter später, nämlich die beiden Propheten, wie man es nachlesen kann, in Offenbarung Kapitel 11. Aber hier in Zacharia Kapitel 4 von Vers 7 steht, wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Er wird den Schlussstein an Ort und Stelle bringen, unter dem Jubelruf, Heil, Heil sei ihm. Weiter erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Die Hände Zerubabels haben den Grundstein zu diesem Hause gelegt und seine Hände werden es auch vollenden. Dann wirst du auch erkennen, dass der Herr der Heerscharen es ist, der mich zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag der geringen Anfänge verachtet hat, der wird mit Freuden den Schlussstein in der Hand Zerubabels sehen. Diese sieben aber sind die sieben Augen des Herrn, die über die ganze Erde ausgebreitet sind. Ich suche eigentlich das Wort, nicht durch Heere und nicht durch Macht wird es geschehen, sondern durch meinen Geist. Habt ihr es schon gefunden? Bitte? Vers 6. Das habe ich sicher gelesen. Nein, habe ich nicht gelesen. Natürlich, ich habe nur 7 gelesen. Also, jetzt Vers 6. Er gab folgende Auskunft. So lautet das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist. So spricht der Herr der Heerscharen. Wir müssen damit rechnen, und ich wünschte, dass wir begreifen, die Zeit sei jetzt gekommen. Gott hat sich so viel Mühe mit uns gemacht, um uns die Belehrung zu schenken, das Wort zu offenbaren, groß zu machen. Jetzt möchte er seine Kraft durch irdene Gefäße kundtun. Wer glaubt daran, dass Gott am Ende der Tage seinen Geist über alles Fleisch ausgießen wird? Glaubt ihr wirklich daran? Amen. Es muss geschehen. Und dies sind die Ende der Tage. Und deshalb wird es in unseren Tagen geschehen. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen können, morgen wird es sein. Das überlasse ich Gott. Aber eines weiß ich, derselbe Gott, der uns zu neuem Leben wiedergeboren hat, durch sein Wort und durch seinen Geist. Derselbe Gott, der uns durch seinen Geist in alle Wahrheit hineingeführt hat, der lebendige Hoffnung in uns geweckt hat, an all die Verwirklichung der vielen Verheißungen. Derselbe Gott wacht über seinem Wort und er weiß genau, dass wir doch nur den Mechanismus darstellen, aber doch nicht die Dynamik. Die Dynamik kommt doch von Gott. Und das ist doch der Geist Gottes. Aber beides ist nötig und beides gehört zusammen. Einerseits der Mechanismus und andererseits die göttliche Dynamik, nämlich der Geist Gottes. Wie viele wären bereit zu glauben, dass Gott seinen Geist ausgießen wird? Nicht nur zu bitten und zu betteln und dann enttäuscht von dannen zu gehen, sondern einfach im fröhlichen Glauben, in Glaubensgewissheit, dem Herrn zu danken, dass er es getan hat, damit er es tun kann. Denn wer glaubt, dass Gott seinen Geist ausgießen wird, kann ihm schon danken, dass er es bereits getan hat, und dann wird es offenbar werden. Denn das sind die Wege Gottes. Zuerst hören wir das Wort der Verheißung, dann glauben wir es und danken Gott, dass er es schon erfüllt hat. Und dann sehen wir es plötzlich erfüllt. Ich glaube, nach all den Jahren der Belehrung und Zubereitung müssten wir genügend auf allen Gebieten gelernt haben, um uns dem Herrn jetzt gemeinsam voll und ganz zur Verfügung zu stellen. Sicher können wir glauben, dass er andere gesegnet und gebraucht hat. Dann schauen wir auf uns selber und verzagen und meinen, ja, wie kann Gott mich gebrauchen? Gerade solche Menschen, die auf sich schauen und dann zu dem Schluss kommen und sagen, ja, wer bin ich? Mich kann Gott gewiss nicht gebrauchen. Das sind diejenigen, die er gewiss gebrauchen wird. Glaubt es mir, das sind sie. Wenn irgendjemand mit erhobener Brust kommt und sagt, ich bin dazu geeignet, mich kann der Herr gebrauchen. Ein solcher Mensch weiß noch nicht, wo Gott wohnt und wie er heißt, hat noch kein Erlebnis mit ihm gemacht, ist noch nicht in seine Gegenwart gekommen. Nein, Gott will, dass wir demütig in seine Gegenwart kommen, aber im Glauben und im Vertrauen, nicht niedergeschlagen, sondern einfach zu wissen, Gott hat's gesagt. Und wir haben sicher auch begriffen aus dem Wort an die Epheser, wenn die Zeit in ihrer Entwicklung so weit fortgeschritten ist und der Herr einen Überrest zusammen hat, über den er seinen Geist ausgießen kann, dann wird's doch geschehen. Die Verheißung hat er gegeben und er wird sie gewiss erfüllen. Sein Ratschluss ist uns geoffenbart worden. Wir glauben's und wir stehen ihm zur Verfügung, mehr denn je zuvor. Wir glauben von ganzem Herzen, sofern die Entwicklung ihr Maß erreicht hat und die Fülle der Zeit gekommen ist, wie geschrieben steht, wird Gott tun, was er verheißen hat. So wie Johannes gerufen und seinen Dienst ausgeführt hat, wie der Herr Jesus geboren und dann seinen Dienst und sein Leiden und Sterben und alles gemäß der Schrift geschah. So ist es im Laufe der Heilsgeschichte gewesen. Als die Zeit kam, dass Gott seinen Propheten vor dem großen und schrecklichen Tag senden wollte, hat er es getan, hat ihn gerufen, hat sich ihm geoffenbart. Ja, das Licht, die Feuersäule, hing doch kurz nach seiner Geburt über ihm in dieser einfachen Hütte dort. Was war es? Der Herr wollte andeuten, hier habe ich meine Hand auf diesen Menschen gelegt. Ich werde reden und wirken. Und hat er es getan? Gott hat es getan. Genauso wird er in übernatürlicher Weise weiter reden und weiter wirken. Er hat nicht noch einen Propheten versprochen. Er hat uns aber verheißen, bis ans Ende mit uns zu sein, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Und deshalb wollen wir all die Worte, die uns gebracht wurden, die wir gehört haben, in uns aufnehmen. Und dazu möge Gott noch seinen Geist geben. Jetzt kommt es nicht mehr darauf an, mit welch einer Wucht hier vorne gepredigt wird. Jetzt kommt es darauf an, dass alle, die das verheißene Wort Gottes für diese Zeit als Gotteskraft durch den Glauben ganz persönlich erleben, dass es nicht mehr heißt, das war eine gewaltige Predigt, sondern dass es heißt, die Auswirkung der Kraft Gottes während der Predigt war gewaltig. Es muss vom Podium in das Volk übergehen. Wir müssen alle unsere Erlebnisse mit Gott machen. Und da bin ich einfach voller Zuversicht, dass der Herr, der so wunderbar begonnen hat, er wird in Kraft und Herrlichkeit vollenden. Er wird ausführen, was er sich vorgenommen hat auf den Tag Jesu Christi. Kein großer Mann mehr, sondern der große Gott in einem ganz geringen Volk, das er herausgerufen, zu dem er geredet, dem er sich geoffenbart hat, das ihm Glauben geschenkt hat, das die Verheißungen aufgenommen hat. Menschen, die mit ihm weitergehen, bis er sein Werk zum Abschluss bringen kann. Hier haben wir im Sacharja gelesen, dass wir den geringen Anfang nicht missachten sollen, denn der Schlussstein wird ja plötzlich da sein und an Ort und Stelle gerückt, unter dem Zuruf, Heil, Heil sei ihm. Wie wird sein? Heil sei dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Wenn es doch nur schon so weit wäre, dass er, der ja der Eckstein ist und auch der Schlussstein, kommen könnte, um sein Werk abschließend zu krönen und uns heimzunehmen in seine Herrlichkeit. Ihm, dem treuen Herrn, der unser Erlöser geworden ist, sei doch die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht singen wir vorher doch den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm. Ich komm, so wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott. Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Himmlischer Vater, du siehst uns alle, du weißt, dass wir dir glauben möchten. Du hast dein Wort geoffenbart, offenbare jetzt deine Kraft, treuer Heiland, wie du sagen konntest, nicht ich bin's, der diese Werke tut, so möchten auch wir in Kürze sagen können, nicht wir sind es, die diese Werke tun, wir sprechen das aus im Glauben, was wir gemäß der Verheißung deines Wortes erbeten haben und schauen zu, wie es geschieht, wie es Realität wird. Geliebter Herr, wir möchten es ganz neu erleben, dass dein Geist in einer solch mächtigen Weise wirkt, dass Menschen unter der Predigt ausrufen müssten, was sollen wir tun, werte Brüder, um selig zu werden, dass du dein Wort senden könntest, um die Gebundenen zu befreien, die Verlorenen zu retten, die Kranken zu heilen. Komm doch mit der Salbung deines Heiligen Geistes über die ganze Gemeinde, o Herr, dass dein Wort lebendige Realität werden könnte und alle Macht Satans gebrochen und die Gebundenen frei würden, gemäß deinem Wort, dem Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn. Treuer Gott, schenke Vollmacht, dass jeder andere Geist gebunden wird und hinausgetrieben wird im Namen Jesu Christi von Nazareth, dass nur noch dein Geist in unserer Mitte walten könnte, dass alle Gebundenen frei ausgehen könnten. Geliebter Herr, mögest du den Anfang
auf dem Podium machen, ja. Oh Herr, dass wir die Stunde erleben, wo wir es mit Übereinstimmung deines Wortes als erlebte Tatsache sagen können. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Treuer Gott, du hast uns durch deinen Geist in alle Wahrheit geführt, hast dein Wort geoffenbart, deinen Namen verklärt, die Geheimnisse kundgetan. Lass jetzt deinen Geist auf uns ruhen, damit deine Werke gewirkt werden können, damit geschehe, was in deinem Dienst geschah. Schenke Glauben, schenke Zuversicht, o Herr. Ich danke dir für all meine Brüder und all meine Schwestern. Herr, es ist eine wunderbare Zeit, eine herrliche Zeit. Der Tag des Heils, er geht seinem Ende zu. Die Gnadenzeit, die ebenfalls ihrem Ende zugeht. Doch noch einmal tust du Großes. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer Name. Du wirst alle Hindernisse, alles, was im Wege steht, wirst du wegräumen und deinem Volke einen Weg bahnen, damit die Herrlichkeit des Herrn offenbar wird und alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes schauen. Treuer Herr, noch ist es nicht geschehen, aber es wird geschehen. Alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes schauen. Treuer Herr, wir danken dir von Herzen und beten dich an und bitten dich, habe du deinen Weg in unserer Mitte, in unserem Leben. Nimm alles von uns, was uns bedrückt, was uns aufhält, was uns hinderlich im Wege steht. Schaff dir selber Bahn, schaff uns Bahn, räume jeden Anstoß aus dem Wege. Vereinige dein Volk in deinem Namen, in deinem Worte, in deiner Kraft. Halleluja, Preis und Ehre sei dir dargebracht von ganzem Herzen und von ganzer Seele in dem wunderbaren und heiligen Namen Jesus. Halleluja, 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 Preis sei unserem Gott. Halleluja, Preis sei unserem Gott. Er sandte sein Wort und macht uns gesund. Er schenkte Belehrung und Offenbarung. Halleluja, Halleluja, Preis sei unserem Gott. Preis sei unserem Gott. Halleluja. Lasst uns den Chorus singen. Halleluja, Halleluja, bin erlöst durch sein Blut.
Halleluja, Halleluja, bin erlöst durch sein Blut. Halleluja, Halleluja, wie hab ich so gut. Halleluja, Halleluja, der Heiland ist mein. Halleluja, wie schön ist gerettet zu sein. Halleluja, Halleluja, bin erlöst durch sein Blut. Halleluja, Halleluja, wie hab ich so gut. Halleluja, Halleluja, der Heiland ist mein. Halleluja, wie schön ist gerettet zu sein.
Halleluja.